Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
Wir werden uns heute einer entsprechend lustigen Komödie mit einem kleinen Touch Tiefgründigkeit befassen. Aber vorher, Patrick, wie war deine Woche? Gibt's irgendwas Neues?
Danke, mir geht's soweit gut. Wie geht's dir?
Kann mich nicht beschweren. Jammern im großen Stil halt immer. Aber ansonsten passt's.
Nein, ich habe mich vom Wochenende her gefreut, aufgrund dessen, da war ja die Comic-Con in San Diego und da war ja auch unsere Lieblingsdarstellerin aus Alien.
Sigourney Weaver.
Und sie wurde schon öfters jetzt hier gefragt, ob sie sich vorstellen könnte,
nochmal zu Alien zurückzukehren.
Zurückzukommen, ihre ikonische Rolle zu spielen und hat immer Nein gesagt. Sie hat zwar immer Nein gesagt, aber wenn ein Drehbuch kommen würde, das ihren Charakter mit liebevoll und Respekt behandeln würde und könnte sie sich doch vielleicht im entsprechenden Alter, wo sie ja schon über 70 jetzt ist, nochmal zurückzukehren. Und das ist jetzt geschehen. Ihr wurde ein 50-seitiges Skript geschickt von einem Writer. Das behandelt die Geschichte, also es ist nicht sehr viel bekannt davon, aber das behandelt die Geschichte von Ripley, wie sie in der heutigen Gesellschaft gesehen wird.
Okay.
Ob sie richtig gehandelt hätte in ihrer Sicht gegenüber dieser unloyalen Firma, die ja nur um Profit geht.
Ja, ja.
Und sie hat gesagt, wenn das, das war so witzig, also das kann man sich auf YouTube anschauen, wenn man, sie hat dann gesagt, sie weiß nicht, wie sie es jetzt nennen soll, ob Fox oder Disney, je nachdem, wer jetzt dahinter steht, sich das vorstellen könnte, genau so das zu reproduzieren und da draußen ein richtig gutes Drehbuch weiter entstehen würde. Sie wäre sofort damit bereit. Und diese Aussage fand ich echt heftig genial.
Ja, okay, also dann sind wir ja schon mal gespannt, ob es vielleicht noch einen weiteren Alien-Teil mit Sigourney Weaver in Originalbesetzung gibt.
Bestätigt ist er ja im Moment Romulus 2.
Ja, ja, aber
Alien Earth 2 ist zwar noch nicht 100% bestätigt, aber die
Story steht schon sozusagen.
Nein, die Story an sich noch nicht, aber Disney Plus hat, oder dahinter steht ja FX. Und die haben den Auftrag an den Writer gegeben. Ob der gleiche Regisseur wiederkommt, ist die Frage. Also ich denke ja, aber Disney Plus hat auch ein größeres Budget in der dreistelligen Millionengruppe Budget rausgegeben.
Na gut, dann sind wir ja alle mal richtig gespannt. So, jetzt geht's aber um unseren heutigen Podcast und wir machen den Film Zum Teufel mit den Kohlen.
So, also, was ist mit den Kohlen?
Ja, das interessiert.
Genau, das tut es. Und zwar dreht es sich bei Zum Teufel mit den Kohlen zum Originaltitel Brewster's Millions um eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahre 1985. Wir haben uns ganz bewusst für einen 80er-Jahre-Titel entschieden, weil unser treuer Zuhörer Stieber One hatte gebeten, mehr 80er-Jahre-Titel zu nehmen. Vielleicht sogar welche, die er nicht kennt, so kleine Geheimtipps. Und wir haben uns überlegt, was könnten wir nehmen, was dieses Kriterium erfüllt. Und der Patrick und ich, wir waren dann tatsächlich der Meinung, dass Zum Teufel mit den Kohlen ein ganz guter Vertreter aus diesem Jahrzehnt ist, den vielleicht tatsächlich auch nicht jeder kennt.
Nicht jeder auf dem Schirm hat, ja.
Wir haben als Regisseur Walter Hill. Walter Hill kennen die meisten aus eher actionlastigeren Filmen.
Nur 48 Stunden, Crossroads, Red Heat.
Genau.
Und wieder 48 Stunden. Last Man Standing in den 90er Jahren.
Welcher auch noch ein ganz guter Vertreter von ihm war, war jetzt zum Beispiel Trespass mit Ice Cube.
Auch Hammer.
Für seinen titelgebenden Hauptdarsteller konnte er Comedian-Ass Richard Pryor verpflichten, der den Montgomery Brewster spielt. Sensationell. Also Richard Pryor ist unter anderem ja ein Comedian-Ass aus älteren Tagen. Er ist leider schon 2005 verstorben.
Ist eine lebende Legende meines Erachtens.
Also die älteren Hasen unter uns, die werden ihn kennen aus Filmen wie Car Wash, aus Filmen wie zum Beispiel auch dem Muppet Movie. Er hatte mit Gene Wilder einen
Hear no evil, see no evil.
Genau, hatte Hammer. Er einen Kumpel an seiner Seite, die mit Die Glücksjäger einen sensationellen All-Time-Klassiker hatten. Wie du gerade gesagt hast, war See no evil, hear no evil. Der Originaltitel rührte daher, der eine von den beiden war taub, der andere war blind und so haben die beiden sich
ergänzt.
Im Alltag ergänzt, aber in den unglaublich witzigsten Situationen. Wir hatten als einen Nebendarsteller, der aber auch eine relativ große Rolle einnimmt, nämlich als besten Freund von Montgomery Brewster, unseren leider schon lange verstorbenen John Candy. John Candy ist uns allen bekannt als Onkel Buck aus dem Film mit Kevin allein zu Hause, Star Macaulay Culkin, allein mit Onkel Buck.
Ein Ticket für zwei.
Genau, er hat mit Steve Martin in Ein Ticket für zwei für herzerwärmende, urkomische Situationen gesorgt. Mit Dan Aykroyd hat er einen Urlaub gemacht, in Ferien zu dritt.
Perfekt.
Im Blues Brothers war er vertreten. Er war daher, dass er in dieser Saturday Night Live Show seine Wurzeln hatte, war er auch immer wieder in Filmen vertreten, die mit dem ganzen Cast der Comedy-Truppe irgendwie zu tun hatte, zum Beispiel den Blues Brothers. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Die schrillen Vier auf Achse. Er hatte mit Splash, Jungfrau am Haken, mit Tom Hanks auch einen Riesenerfolg.
Mein Lieblingsklassiker, Wer ist Harry Crumb?
Ja, Wer ist Harry Crumb war unter anderem auch ein unglaublich guter Vertreter. Gegen Ende seiner Karriere hatte er sogar in JFK Tatort Dallas.
Sehr ernste Rolle.
Auch eine ernste Rolle. Er war der Trainer der Cool Runnings, der ersten jamaikanischen Bobmannschaft. Ja, wir vermissen ihn sehr, weil was hätte John Candy noch für gute Filme machen können?
Ja.
Also ich kann mich jetzt so an keinen John Candy-Film erinnern, wo ich sagen müsste, der war absoluter Schrott, ein totaler Rohrkrepierer oder auch überhaupt nicht lustig.
Jeder Film hat etwas. Jeder Film, was er gemacht hat, hat auch was. Auch sein letzter Wagen in der East, eigentlich ein totaler Flop in dem Sinne. Aber diesen schrulligen Cowboy, der den Tramp in den Westen führt und dann immer wieder lustige Sachen passiert. Es ist einfach super rübergebracht von John Candy, auch wenn er nach Drehklappenschluss leider gestorben ist zu der Zeit.
Ja.
Aber was man wirklich empfehlen kann, ist zurzeit auf Amazon die Serie I Like Me, John Candy.
Genau, die Dokumente.
Habe ich dir empfohlen?
Ich habe sie leider noch nicht gesehen.
Ich bin extra wach geblieben in der Nacht, habe sie mir dann reingezogen. Gibt es leider nur auf Englisch.
Aber mit deutschem Untertitel, das
ja,
muss man dazu sagen.
Mit deutschem Untertitel, aber es ist so sympathisch, vor allem, was jeder Einzelne, mit dem er was zu tun hatte, keiner sagt was Böses. Jeder vermisst ihn, jeder ist, wenn er über ihn spricht, hat mit den Tränen zu kämpfen. Und das schafft nicht jeder.
Ja, das stimmt. Also ich habe es tatsächlich nur bis das Intro gekommen ist, diese Titeleinblendung, I Like Me, hat man Bill Murray interviewt und man merkt wirklich, er muss mit den Tränen kämpfen, er muss auch kämpfen, nicht loszuweinen, weil ihm der Verlust seines guten Freundes nach wie vor noch zu Herzen geht. Ich werde mir die Doku mal anschauen, sollte vielleicht auch jeder für sich mal machen.
Auch der Nachruf, was am Anfang kommt gleich das Intro, die Beerdigung von ihm leider.
Ja.
Aber der Nachruf von Dan Aykroyd, dieses knapp fünfminütige Interview, also dieses Brief, was er für John Candy am Schluss geschrieben hat.
Diese Laudatio.
Laudatio, danke. Einfach sensationell.
Ja, das war mir aber an dem Abend war es mir ein bisschen zu dramatisch, ein bisschen zu traurig und ich wollte ein bisschen Spaß haben, ich wollte ein bisschen lachen. Und
ich wollte ein Wort nur aufgreifen und das ist, was Dan Aykroyd gesagt, Grant, ein großartiger Mann. Und das ist John Candy. Er hat ein Vermächtnis mit seinen Filmen, egal welche Rolle er geschauspielert hat oder verkörpert hat, auch Comedy, das hat er.
Ja, deswegen finde ich es auch toll, dass die Doku zu Deutsch halt Ich mag mich, zu Englisch I like me, ein Filmzitat von ihm selber ist, was er in...
Aus einem Ticket für zwei?
Genau, was er im Film Ein Ticket für zwei sagt, ja, ich mag mich, meine Frau mag mich.
Noch beeindruckender ist dass er das Skript von seinem Sohn geschrieben worden ist.
Ja, und Regie führte bei dieser Dokumentation sogar der Sohn von Tom Hanks, Colin Hanks.
Ja, das ist sein Erstlingswerk.
Ja, und dafür ist es auch sehr beeindruckend, dass er gleich sich einem so doch ernsten Thema dann auch angenommen
Bombe.
Hat.
Ne? Aber weiter zum Film.
Wollte ich gerade sagen, weiter zurück zum Film. In weiteren Rollen haben wir Stephen Collins, David White. Wir haben sogar eine Lynn Shay, die in der Insidious-Reihe zuletzt für Furore sorgte. Als weiteren haben wir Peter Jason. Wir haben ihn letzte Woche in unserem Podcast zu Sie leben schon mal erwähnt, da er einer der häufigsten männlichen Darsteller in John Carpenter-Filmen ist. Hier im Film Zum Teufel mit den Kohlen tritt er als Nachrichtenmoderator auf. Was ich auch nicht gewusst habe, was ich erst im Intro von dem Film gesehen habe, unser schon lange verschollener Rick Moranis hat eine kleine Gastrolle in Zum Teufel mit den Kohlen.
Morty King, ja.
Ja, ich fand aber seine Rolle ziemlich überflüssig. Also ich weiß nicht, man hat die Rolle wahrscheinlich bloß reingeschrieben, damit er irgendwas zu tun hatte oder mal wieder irgendwie in einem Film aufgetreten ist.
Nein, er war befreundet mit Walter Hill und war ja auch in der Comedy-Clique wie John Candy.
Okay, ja, aber nichtsdestotrotz, die Rolle von ihm, die er in diesem Film verkörpert, die war... fand ich jetzt total überflüssig, weil er wiederholt eigentlich nur das, was Richard Pryor
mehrmals sagt. Ja.
Wie schon gesagt, wäre diese Rolle komplett rausgefallen, dieser Charakter, dann wäre es auch nicht aufgefallen. Ne? Dann wäre nichts weg gewesen, wo man dir sagen müssen, ich vermisse es. Also darstellermäßig sind wir ganz gut aufgestellt, sind wir zum größten Teil auch durch. Jetzt würde ich auf die Handlung überschwenken. Wir haben Richard Pryor, wie schon erwähnt, spielt Montgomery Brewster. John Candy ist sein bester Freund Spike Nolan. Die beiden sind absolute Normalo-Typen, die in einem erfolglosen Amateur-Baseball-Team spielen. Also es sind absolute Durchschnittstypen mit absolutem Durchschnittsleben. Ja, sie gewinnen zwar ein Spiel und um diesen Sieg zu feiern, gehen sie in eine Bar. Ja, wie soll es auch anders sein in solchen Filmen? Endet das alles in einer Barschlägerei und wie soll es natürlich auch anders sein? Nur die beiden werden eingesperrt. Vor dem Richter, der sie zu Gefängnis verurteilen möchte, werden sie im letzten Moment rausgeholt von einem Typen, den sie schon beim Baseballspiel gesehen haben und dachten, es ist ein Talentscout. Der holt sie raus und beide meinen, jetzt geht's ab in die große Baseball-Major League. Doch weit gefehlt, dieser angebliche Talentscout bringt sie zu einer Anwaltskanzlei, wo Brewster erfährt, dass er der einzige Erbe des Vermögens seines Großonkels ist, in Höhe von 300 Millionen Dollar. Die kriegt er natürlich nicht so in die Hand gedrückt, sondern es sind Auflagen auf dieser Kohle und die bedeuten, er bekommt 30 Millionen Dollar zur Verfügung, die muss er innerhalb von 30 Tagen ausgeben. Wenn er das schafft, bekommt er den ganzen Pott mit 300 Millionen, schafft er es nicht, geht er absolut leer aus.
Ja, und er muss diese 30 Millionen alles ausgeben und darf nichts besitzen, außer das, was er jetzt im Moment dabei hat.
Ja, und jetzt überleg mal, du müsstest 1 Million Dollar pro Tag ausgeben.
Ja.
Und wie du schon schön gesagt hast, er darf am Ende dieser Zeit nichts besitzen. Keine teuren Luxusautos, keine Luxusvillen, keine
Insel.
Gar nichts. Nur das Hemd, was er am Leib trägt, darf das Einzige sein, was er wirklich besitzt.
Ne? Ist sehr schwer.
Ja, und tatsächlich, also er darf nur gewisse Prozentsummen, ich glaube 5% waren es jeweils, darf er spenden, ja, und irgendwie anlegen. Er darf auch keine teuren Kunstwerke, wie jetzt zum Beispiel 5 Picassos kaufen, dadurch, dass er sie nicht besitzen darf, zerkleinern und als Brennholz verwenden, weil Zerstören von antiker Kunst ist ein absolutes No-Go und führt zur sofortigen Disqualifikation. Ja, und da fragt man sich natürlich, warum sind denn diese extremen Auflagen oder dieser Contest eigentlich angedacht von seinem Großonkel? Im Videotestament erklärt er, dass er möchte, dass er die Kohlen zusammenhält und nicht für selbstverständlich erachtet, dass ihm schon beim Gedanken ans Geld ausgeben schon alles hochkommt. Und er möchte ihm das also auf der einen Seite, ja, soll er sich's verdienen? Und auf der anderen Seite möchte er aber auch, dass er vom Geld ausgeben schon die Schnauze voll hat, bevor er eigentlich tatsächlich wirklich unermesslich reich ist. Eine weitere Auflage ist, er darf's niemandem erzählen. Es sind bloß die Anwälte und der Testamentsvollstrecker, die wissen, was der Hintergrund von dem Ganzen ist, damit ihm keiner helfen kann. Ja? Also jetzt überlegt mal, Leute, ihr seid plötzlich der Eigentümer innerhalb von einer Stunde von 30 Millionen Dollar, die ihr zur freien Verfügung ausgeben dürft, ohne Sachwerte oder Vermögenswerte zu besitzen. Stellt euch mal die Frage, so wie ich gestern auch vor der Glotze, was würdest du eigentlich mit der Kohle machen?
Viel, aber es würde viel Besitz bedeuten.
Ja, du sagst es, es würde viel Besitz bedeuten und
auch Partys oder auch wenn du Stars dir anheuerst, so teuer ist ja das in dem Sinne nicht. Die meisten gehen von 20.000 bis 60.000 Euro. Ja. Für einen Auftritt. Es gibt auch welche für 100.000 Euro, die einen Auftritt, aber es sind ja nur 100.000 Euro in dem Sinne, aber du hast dann 30 Millionen.
Ja, aber wenn wir es jetzt einfach mal so aufteilen, 1 Million pro Tag. Und es ist wirklich so, wie bei jedem Testament, kriegt auch er eine Wahl. Entweder schlägt er diese 30 Millionen / 300 Millionen aus und nimmt 1 Million Dollar Cash auf die Hand im Koffer gleich mit und alles ist erledigt. Oder er riskiert dieses Spiel, geht voll all in und schaut, dass er diese 300 Millionen abfährt. Der Film wäre da schon zu Ende, wenn er diese Million genommen hätte. Und so schlägt er natürlich ein und riskiert alles. Gut, alle sind gespannt, wie Monty die ganze Sache angehen wird. Vom Testamentsvollstrecker wird er mit dem, sag ich mal in Anführungsstrichen, Talentscout und seinem besten Freund mit in die gegenüberliegende Bank geführt, in den Tresorraum, wo dann diese 30 Millionen Dollar zu je 10 Millionen auf Paletten ausgebreitet liegen. Und das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Das hat so ein bisschen Breaking Bad-Style gehabt.
Ja.
Wenn dann diese ganzen Pakete mit Geldscheinen schön abgepackt in Würfelform auf diesen Paletten liegen, ja, da denkt man sich schon, oh, was würdest du mit dieser Kohle machen? Dann spielt aber gleich wieder mit ein, aber ich darf ja nichts haben. Das ist so ein...
Und nichts überschreiben.
Ganz genau, du darfst auch nichts überschreiben. Du darfst nur einen gewissen Prozentsatz
spenden,
weil sonst würde ich ja auch sagen, ja, an die Kinderkrebsstiftung gleich mal 30 Millionen, bam, geschafft. Ne? Geht nicht. Darfst du nicht. Ja, das saß ich.
Da fängt der Film.
Und Monty macht es sogar sehr, sehr genial. Clever, also er ist wirklich ein cleveres Kerlchen. Er fragt sogar gleich zu Beginn im Tresorraum, weil er gesagt hat, ich möchte 3 Millionen $ Cash auf die Hand mitnehmen. Und sein Kumpel meint, du kannst doch nicht mit 3 Millionen $ so in der Tasche einfach so rumlaufen. Du brauchst eine ganze Armee von Security und Sicherheitsleuten. Und er fragt sogar diesen Bank-Security-Typen, der im Tresor mit dabei steht, was verdienst du? Ja, der sagt natürlich so und so viel brutto und er fährt halt ordentlich hoch und sagt, du kriegst von mir, ich glaube, was waren es?
3.000 Dollar
die Woche.
Und er sagt, nein, das ist noch viel zu wenig.
Genau, du kriegst 5.000 und du holst noch 20 andere Security-Typen. Die bekommen dann $3.000.
Und John Candy steht nur daneben und streicht sich über den Hals. Nein.
Das geht nicht. Und so macht er das wirklich, weil er darf auch nur Leute einstellen, die das Geld dann auch wert sind. Also er darf jetzt nicht unfähige Leute einstellen, wie zum Beispiel jetzt einen deutschen Politiker oder sowas, sondern er muss Leute einstellen, die ihr Geld auch wert sind. Er engagiert zum Beispiel eine Taxiflotte für die nächsten 30 Tage für $5.000 am Tag, waren es glaube ich, die dann nur für ihn abrufbar sind und ihn in der Gegend rumkutschieren. Also er macht es tatsächlich sogar sehr, sehr schlau, wovon ich so beeindruckt war. Mal zum Beispiel mit dieser teuersten Briefmarke, die er dann ersteht.
Das kommt ja noch viel später, ja.
Ja, natürlich ist das viel später, aber das fand ich super genial, weil er geht in einen Antiquitäten-Store und fragt nach der teuersten Briefmarke.
Das kommt am nächsten Tag ja sofort auch in der Zeitung, dass er die erworben hatte.
Für 1,25 Millionen und die beiden Anwälte, die natürlich auf das Geld spechten, weil es fällt natürlich deren Kanzlei zu, wenn er diese 300 Millionen nicht erreicht. Und da fand ich auch geil, die beiden Anwälte, die haben mich so ein bisschen an Randall und Mortimer erinnert aus Die Glücksritter mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Die ja dann wiederum in Prinz aus Zamunda die beiden Bettler spielen.
Obdachlosen, ja, die spielen dann gleich im Paralleluniversum.
Ja, ganz genau. Die haben sich dann schon die Hände gerieben, als in der Zeitung steht, dass Montgomery für 1,2 Millionen Dollar diese Briefmarke erworben hat. Dann sagen die, ja, das spiegelt einen eindeutigen Sachwert dar, den er besitzt. Darf er nicht.
Und im gleichen Abzug hat er ihnen aber auch eine Postkarte geschrieben, wo er dann, ich weiß nicht genau den Inhalt mehr, was ihnen geschrieben worden ist. Ja, es geht, glaube ich, mir ganz gut. Es sind noch ein paar Tage, ich hoffe, ich schaffe es. Und die beiden lachen sich nur gegenseitig an, bis einer oben in die Ecke schaut und da ist die Briefmarke abgestimmt, also
ganz entwertet. Genau, dass sie komplett entwertet ist, also nichts mehr wert ist. Und er hat somit diese 1,25 Millionen Dollar ausgegeben, hatte keinen Sachwert.
Perfekt.
Unglaublich clever. Ja, also von dem Moment an, wo Monty die 30 Millionen ausgehändigt bekommt und freien Zugang dazu hat, heißt es nur noch prassen, 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 bis die Finger glühen. Und das macht er tatsächlich wirklich, wie schon erwähnt, sehr, sehr schlauer mit extrem teuren Essen oder Mahlzeiten in den teuersten, luxuriösesten Restaurants, wo dann die teuersten Weine mit $500 die Flasche zu Massen abgekauft werden. Er startet sein Baseballteam komplett rundum neu aus. Er arrangiert sogar ein Freundschaftsspiel zwischen den, was waren es, New York Yankees?
Yankees und seiner Mannschaft. Ja. Lässt sie extra mit Helikoptern von dem kleinen Ort vor New York.
Jersey?
Ich weiß nicht, ich sage es mal Jersey, ja. Ich glaube, es war Jersey, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Einfliegen, mit Helikopterflotten rüberfliegen, was dann die Szene ist so witzig, was ist das jetzt hier? Warum? Und dann werden sie mit Limousinen in Stadions
wieder zurück auf die Stelle zurückgebracht, wo sie mit dem Helikopter abgeholt wurden. Ja. Ja. Nur um Kohle rauszuhauen, völlig überflüssig. Und jeder meint halt, er hat den Verstand verloren.
Ja.
Sein Kumpel Spike meint also auch die ganze Zeit, Junge, Junge, du spinnst doch. Ja, das bisschen Geld, was er verwettet bei Pferderennen, da sagt er ja, jedes Rennen, glaube ich, pro Tag $50.000 auf die Außenseite, da fährt er unerwartet Gewinne ein.
Können es behalten.
Diese ganzen Spekulationen, die er eingeht mit diesen ganzen hirnverbrannten Ideen, die man an ihn heranträgt, wofür er Geld investieren kann.
Wir transportieren einen Eisberg aus der Antarktis nach Afrika, um das Wasserproblem da zu lösen.
Ja.
What?
Aber das hat alles unerwartet Erfolg
ja.
Und fährt ihm auch diese nicht gewollten Gewinne ein. Ne? Also er fährt zum Beispiel durch...
College-Wetten, so die ganzen College...
Alles.
Sie müssen mir zeigen wie, oder erklären, wie sie das gemacht haben. Das funktioniert doch, weiß doch keiner.
Er hat sogar dann Wettsperre bekommen, ja. Weil ihm keiner glaubt, dass das reiner Zufall war. Ja. Ne? Also der Film ist so unglaublich lustig. So die Situationskomik komisch. Ist
Richard
teilweise...
Richard Pryor macht das wirklich, also seinen Namen zu, auch zur damaligen Zeit, alle Ehre.
Ja, schon. Also nicht nur das Schicksal spielt ihm unerwartet positiv oder in seinem Fall negativ in die Karten, indem er Gewinne fährt, die er eigentlich gar nicht machen soll und braucht, sondern auch die beiden Anwälte, die auf das Geld spechten, versuchen ihm immer wieder Steine in den Weg zu legen, dass er kein Geld ausgibt. Das Geld, was er ausgibt, ähnlich wie eine Versicherung, die dann sagen, nein, das und das gilt doch als Sachwert und das ist nicht erlaubt und er muss immer wieder kurzfristig umdenken und umplanen, damit die Kohle doch noch rausgeht. Ja, und das verleitet ihm natürlich dazu, ein ganzes Team kommen zu lassen für Inneneinrichtungen. Und wofür kannst du mehr Geld ausgeben als für Inneneinrichtungen, was die teuer herrichten? Und dann sagst du einfach, nein, das gefällt mir nicht. Ändern. Natürlich wieder fürs beste, teuerste Geld. Zu diesem Team gehört der Verlobte seiner Rechnungsprüferin, die also die ganzen Rechnungen und Quittungen zusammenzählt, um zu schauen, wie viel Geld er denn in diesem Monat schon verprasst hat. Und das ist eine ganz, ganz coole, witzige und zugleich sehr gesellschaftskritische Szene, weil dieser Verlobte hat ganz feste Prinzipien, was Vermögen angeht, was mit dem Geldprassen angeht, dass er dem Ganzen eher negativ gegenübersteht. Doch als Montgomery
ersten Bündel
an Kohle zieht und damit wedelt, wirft der Verlobte alle Prinzipien über Bord.
Das zeigt, jeder Mensch hat seinen Preis.
Ja, du sagst es. Jeder Mensch hat seinen Preis. Es liegt halt immer nur die Frage,
wie hoch ist er?
Wo ist diese Grenze? Ne? Ich weiß nicht, ich sag mal, da können wir auch mal einen Podcast zu machen zum Film Freep Chills.
Ja.
Der behandelt ein ähnliches Thema. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, schlag dir mit dem Hammer für 5000 Euro auf die Hand, dann sagst du vielleicht nein. Und wenn Geld bei mir keine Rolle spielt, dann erhöhe ich den Preis so lange, bis du sagst, ja okay, für, keine Ahnung, einfach, dass wir eine Summe haben, 100.000 Euro, schlage ich mir halt mit dem Hammer auf die Hand. Ja? Dann ist aber so ein kleiner Trick dabei, in dieser Situation jetzt, dann klopfe ich nur so ein bisschen auf die Hand. Ich muss ja nicht voll durchziehen, weil du hast ja nur gesagt, schlag dir auf die Hand, du hast nicht gesagt, wie fest.
Danke.
Ja? Und wie schon gesagt, jeder hat seinen Preis, nur die Grenze ist bei den Leuten unterschiedlich.
Einer bei 5 Euro, der andere bei 50 Millionen.
Genau nach diesem Prinzip haben ja damals auch ein paar amerikanische Schweine eine Filmreihe oder eine, ja, ich sag mal so, DVD-Reihe ins Leben gerufen, die nannte sich Bumfights.
Ja.
Bei Bumfights handelt es sich um eine Videoreihe, wo vermögende Unternehmer haben, ich nenne es jetzt einfach mal vermögende Unternehmer, die haben Obdachlosen und Pennern haben sie Mindestbeträge in die Hand gedrückt, für die sie sich auf offener Straße haben prügeln müssen, mit einer Rohrzange selber Zähne ziehen und sonst was, teilweise auch selbst verstümmelt. Ich weiß nicht, welche kranken Schweine sich das tatsächlich angeschaut haben, aber das hat sehr, sehr schnell für Furore gesorgt. Wurde auch Gott sei Dank verboten.
Gott sei Dank.
Weil, ganz ehrlich, aus dem Elend anderer Leute Geld schlagen und sich bereichern, das gehört, finde ich, nicht nur verboten, sondern bis aufs Ärgste bestraft.
Ja.
Weil diese Leute, die auf der Straße leben und wirklich von der Hand in den Mund leben, wo,
noch so auszunutzen,
ja, wo 20 Dollar vielleicht ungefähr so ist wie für uns 2000 Dollar, ja, ne, die haben natürlich eine ganz, ganz niedrige Preisgrenze.
Natürlich.
Wie schon gesagt, die schlagen sich auf offener Straße
für 2 Dollar.
Für 2-3 Dollar schlagen die sich die Fresse ein.
Also was für eine Hand im Mund haben.
Ne? Ganz genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, in unsere Schauspielerriege gehe, denen müsste ich vielleicht schon mit 20.000 Dollar oder Euro vor der Nase wedeln, dass die sagen, ja, okay, mach ich.
Ja.
Aber dann müssten die auch schon eher zum abgebrannten Spektrum unserer Schauspielriege gehören. Ja, aber so viel dazu, denn wir wollen ja jetzt den Fokus von unserem Film nicht aus dem Auge verlieren. Während Monty schon bei knappen 10 Millionen ist, die er ausgegeben hat, da fällt es ihm dann schon langsam schwer, die Kohlen wirklich rauszuprassen. Und das teilte er seinem Freund und seiner Rechnungsprüferin ja auch mit, indem er sagt, er kann nicht mehr, er weiß gar nicht mehr, was er noch alles machen soll. Und dann fällt ihm, wie du gerade in einer kleinen Pause jetzt gerade gesagt hast, ein extrem guter Schachzug ein. Und zwar lässt er sich als Bürgermeister aufstellen.
Wie kann ich besser Geld verprassen? Weil da brauche ich ja das Geld, um Wahlkampagnen, um Spenden zu finanzieren, um die Bürger zu beeindrucken. Da brauche ich Geld.
Ja.
Und da fällt ihnen ein, ich könnte mich hier in New York als Bürgermeister aufstellen lassen.
Aber das Witzige ist, nur just for fun. Also ja. Und er macht ja diesen Wahlkampf ja dann auch genau so, wählt keinen von uns da oben.
Das ist sein Wahlprogramm.
Ja, wir machen nur Scheiße, wir machen nur Blödsinn. Was auch noch super geil ist, er stellt ja seine Kontrahenten, die sich auch zum Bürgermeister wählen lassen möchten, die beleidigt er und denunziert er vor laufender Kamera.
Zieht sie so durch den Senf,
wofür, wie du schon sagst. Genau, wofür er ja dann auch sogar 4 Millionen Dollar Strafe zahlen muss, was ihm sogar
recht ist.
Sehr, sehr recht ist, wo er dann beim Interview auf offener Straße vorm Gerichtsgebäude sogar nochmal beleidigt und sagt, ja, das könnt ihr alles hernehmen, ne? In der Hoffnung, nochmal verklagt zu werden. Also sensationell, Leute. Schaut euch den Film an. Ich weiß gerade nicht, wo es den gibt. Weißt du irgendwie?
Im Moment ist er nur bei Amazon gegen kleine Gebühr zu erwerben. Sonst bei unseren Dealer des Vertrauens, Amazon, kostet keine 10 Euro.
Ja, stimmt. Nee, ich habe jetzt nachgeschaut. Heute am 15.10.2025. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen, einmal mit Breitbild 16:9 und einmal die DVD mit 4:3. Die habe leider ich noch, ja, egal. Die kosten 9,99 bzw. 11,99. Aber der Film ist es auf jeden Fall wert. Leider gibt es ihn noch nicht auf Blu-ray oder 4K. Da hat sich noch kein Medium oder kein Vertrieb bereit erklärt.
Ja. Die werden halt wieder so mit Sanfthandschuhen. Möchte ich den unbedingt? Braucht man das?
Ja, ich glaube, der landet so im Giftschrank, wo zwar immer wieder eine DVD-Auswertung erfährt, weil das Medium halt einfach zum Produzieren wesentlich günstiger ist als eine Blu-ray oder sogar eine 4K. Deswegen haben wir zum Beispiel ein paar Serienvertreter, wie zum Beispiel Shameless oder The Strain, die in den letzten Staffeln oder sogar Daredevil gab es ja auch mal die Serie.
Ja.
In den letzten Staffeln nur auf DVD erschienen sind.
Was günstiger ist,
ja. Ja, weil es günstiger zu produzieren war. Und ja gut, das ist Entscheidungssache von den Studios, das müssen die für sich ausmachen. Ich fand es aber als Endverbraucher ziemlich tragisch, weil du hast, gerade bei Shameless hast du glaube ich 11 Staffeln, die auf Blu-ray erscheinen oder erschienen sind und die letzte Staffel, die Abschlussstaffel, ähnlich wie bei Daredevil, die dritte und letzte Staffel, nur die erscheinen auf DVD und das wollte mir einfach nicht in den Sinn, ja, dass, wieso man sowas macht, aber das ist egal. Ja, aber soweit dazu. Es war jetzt kurz und knapp, kurz und knackig, wie man so schon sagt. Mein Fazit zum Film ist, dass der Film neben seinen ganzen lustigen Elementen doch eine recht bittere Gesellschaftskritik ist, weil,
auf jeden Fall.
Weil Monty ist der absolute Niemand, der geht jedem am Hintern vorbei, bis zu dem Moment, wo er Geld hat. Weil dann ist er nämlich für alle interessant. Und du siehst sofort, wie alle Leute sich nur auf ihn fokussieren. Er steht im Mittelpunkt, alle feuern ihn an.
Absolut.
Wollen seinen Kontakt, wollen mit ihm befreundet sein, weil sie alle was von seinem Reichtum abhaben wollen. Und nachdem er ja eh sehr spendabel ist, ja, wo keiner zwar nachvollziehen kann, aber jeder sieht, dass er sehr spendabel ist,
ja.
Da wollen sie sich in sein Leben drängen, ne? Wollen an seiner Seite sein und man merkt halt wirklich, dass die Menschen nur an ihm interessiert sind, weil sie was von diesem Reichtum abhaben wollen und Geldgier und das Streben nach Reichtum, das bestimmt tatsächlich das Handeln der Menschen, aber nicht nur der Menschen im Film, sondern leider Gottes auch der Menschen in unserer Realität. Das,
Gesellschaft.
Ja? Ja. Es ist halt so, jeder von uns hat eine Grenze. Es ist bloß die Frage, wie hoch der Preis ist.
Natürlich.
Und da möchte ich mal die Frage auch an euch Zuhörer und Hörerinnen stellen. Wo liegt bei euch der Preis? Habt ihr sowas wie eine finanzielle Grenze, die ihr nie überschreiten würdet oder wo es erst ab einem gewissen Betrag losgeht? Ja? Wer möchte, kann uns das gerne auf Spotify oder auch auf Instagram mal in die Kommentare schreiben. Und eine weitere Frage wäre jetzt zum Beispiel, die könnt ihr für euch selber beantworten. Würde mich aber auch interessieren, was ihr darüber denkt. Was würdet ihr mit 30 Millionen Dollar machen, wenn ihr die ausgeben dürftet zu eurer freien Verfügung, aber ihr dürft nichts besitzen? Ihr dürft jetzt keine Güter und keine Grundstücke oder sonst irgendwas kaufen. Was würdet ihr mit 30 Millionen Dollar anstellen, wenn man 30 Tage hat, um diese komplett zu verprassen? Ja, Patrick, was würdest du anstellen?
Ich bin gerade am Überlegen, was mich wirklich interessieren würde, aber die kostet leider nicht so viel, wäre eine Weltreise auf dem Kreuzfahrtschiff. Da wäre ich gerade mal bei 1 Million.
Ja, nur das Problem ist,
die fährt hier in Hamburg los, geht wirklich ein Jahr lang und kostet 4 Millionen.
Ja, aber du hast ja 1 Million pro Tag.
Ja, aber man könnte diese Kreuzfahrt machen, könnte dann nicht das All-Inclusive-Paket nehmen, sondern jeden Tag dann die Getränke, das Essen zahlen und nebenbei per Laptop. Das WLAN kostet ja auch dich noch entsprechend Geld. zwar auch nicht viel, aber dann nebenbei das Geld ausgeben, verprassen.
Ja, aber mein Problem an der ganzen Thematik ist, dann hockst du auf diesem Kreuzfahrtschiff und bist an dieses Schiff gebunden. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, so, ich werde mir jetzt mal schnell den teuersten Sportwagen mieten.
Was
den,
kostet das?
Den vielleicht zu Schrott fahren, ne? Aber das sind ja auch nur ein paar hunderttausend, wenn es hochkommt. Danke. Aber du bist ja dann nur auf dieser Kreuzfahrt gebunden. Also du bist nicht flexibel, was deine Location angeht.
Ja, aber ich weiß ja vor die Destin, also die Ankünfte des Schiffes und könnte da, wenn Landgang ist, auch noch involvieren.
Aber dass du, ich meine, du brauchst ja doch eine gewisse Zeit, bis du bei deinen Zielpunkten bist. Und bis es soweit ist, vergeht die viel eh zu viel Zeit.
Natürlich. Was würdest du machen?
Ja, also ich habe mich gestern selber immer und immer mal wieder ertappt, was würdest du machen? Und ich habe mir auch mal wieder die Frage gestellt und habe mir wirklich das Hirn zermartert und mir ist tatsächlich nichts Vernünftiges eingefallen. Also Monty macht es in dem Film schon
perfekt eigentlich,
ja. Sehr, sehr clever, sehr schlau. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie er. Ich würde mir erst einmal ein riesen Security-Team zulegen. Er hat auch einen Privatfotografen engagiert, der rund um die Uhr von ihm Fotos machen soll für, glaube ich, ein paar tausend Dollar die Woche, 4 oder 5, glaube ich. Aber das sind ja Peanuts, wenn man überlegt, dass du 30 Millionen rausprassen musst. Also 1 Million pro Tag und das sind ja 5.000 in der Woche, ist viel zu wenig.
Ja? Natürlich.
Dadurch, dass es aber einen gewissen Preis nicht überschreiten darf, was diese Leute dann wert sein sollen, wird es sehr, sehr schwierig. Ich würde vielleicht sagen, ich würde mich in die obersten Kreise, würde ich mich, sage ich mal vorsichtig, einkaufen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich mische da oben zum Beispiel mit, weil, ja, wenn ich jetzt als normaler Bürger irgendwie in die gehobene Upper Class reingehe, dann sagen die auf Wiedersehen, danke, dass Sie uns belustigt und amüsiert haben, Sie können gleich wieder gehen. Wenn ich aber dann mit Kohle wedel und dann da rumprasse, dann ziehen die mich ja ran.
So wie bei Alles auf Sieg, wo er in der Lobby dann ist und dann die ganzen älteren Damen auf ihn stehen, auch gut.
Ganz genau. Stimmt. Und so würde ich das machen, ne? Dass ich so mit dem Geld in dieser Upper Class schon rumwedel, dass die sagen, ey, der ist interessant. Wir holen den mal her, ne? Und egal, wo, ob das jetzt in Ischgl oder in diesen
gehobenen Kitzbühel.
Ja, da kostet alles ein Schweinegeld und da würde ich dann alles und jeden einladen.
Dann machen wir es doch ganz einfach. Wir fliegen nach Griechenland, nach Mykonos. Naja, kostet noch mehr.
Wohin auch immer. Das spielt keine Rolle. Weil da spielt tatsächlich Geld dann auch wirklich keine Rolle. Also ich würde wirklich sagen, egal wo wir hinfahren, in die teuersten Clubs, keiner muss an dem Abend bezahlen. Dann würde ich natürlich vielleicht 2 oder 3 Clubs an dem Abend ansteuern, damit auch richtig schön viel Kohle rausgeht. Ich würde, ähnlich wie es ein Nicolas Cage und Bridget Fonda in 2 Millionen Dollar Trinkgeld machen, ich würde die Leute alle in Football, Baseball, Basketballstadien würde ich einladen, würde denen alles spendieren, würde ich sagen, alles, was ihr heute hier verzehrt,
geht auf meinen Nacken,
Merchandising, Caps, Trikots, was ihr kaufen möchtet, nehmt alles mit, bezahlt alles ich. Ich glaube, da kommt auch einiges zusammen und du hast am Ende nichts. Aber ob das dann wieder als Spende deklariert wird, das ist wiederum die andere Sache.
Ja.
Ne? Also es ist, ihr merkt schon, Leute, es ist ein interessantes Thema, es ist ein tiefgründiges Thema. Für einen Film, der meines Erachtens leider viel zu wenig Beachtung verdient hat oder bekommen hat,
ja.
Also eigentlich verdient hätte, so müsste man es sagen. Und ja, wir haben mit Richard Pryor und John Candy ein wirklich
super
eingespieltes Team, die sich die Bälle ja nicht nur wortwörtlich wie in dem Hotelzimmer den Baseball hin und her werfen, sondern auch im Film die Bälle perfekt zuspielen, die Situationskomik perfekt tragen. Und das Thema Geld ausgeben hat ja schon immer irgendwo eine gewisse, ja, sag ich mal, einen gewissen Reiz in Filmen auch dargestellt. Ob das jetzt in Wolf of Wall Street war oder in War Pigs. Es waren immer horrende Summen, die die Leute zum Geld ausgeben animiert haben. Scarface mit Al Pacino, ähnlich. Er fängt als Tellerwäscher an.
Money Talks.
Ja, das sind wirklich Sachen, wo man sich selber dann auch mal mit beschäftigen sollte. Was würde ich mit 30 Millionen machen? Würde es mir dann besser gehen? Schlechter gehen?
Wenn wir am Ende des Tages nichts besitzen oder... Nee.
Also ich fand auch am Ende des Films, fand ich es richtig, richtig toll, wo du dann siehst, dass er komplett pleite ist. Er ist abgebrannt, besitzt nichts mehr.
Abgeben.
Und da ist dann keiner mehr da, der sagt, ja, weil sie so spendabel waren, schenken wir ihnen den Anzug. Nee, sie haben noch den Anzug an, den wir ihnen verliehen haben, den bekommen wir wieder zurück.
Ja.
Der Hotelmanager steht auf der Matte gleich am morgen, als er noch mit einem Kater aufwacht und sagt, ja, sie können nicht mehr bezahlen, sie fliegen raus, obwohl er 30 Tage lang das komplette Hotel gemietet hat, umgebaut hat und. Aber sobald du abgebrannt bist, bist du auch nichts mehr wert. Und genau da zeigt sich, wer deine wahren Freunde sind, wie im Fall von unserem Monty, dass John Candy im Film tatsächlich sein bester Freund ist, der auch da geblieben ist, ja, und auch danach noch für ihn da war. Es ist tatsächlich so, die Leute wollen immer nur dein Bestes.
Dein Geld.
Und das ist dein Geld.
Ja.
Was das angeht, Leute, würde ich mich jetzt verabschieden. Passt auf euch und eure Kohlen auf.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Thema.
Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Servus.